Am Anfang des Jahres war ich auf einer Konferenz eingeladen. Dort stellt sich mir ein Mann vor, Manfred Lange. Und er sagt, er ist Filmproduzent. Da bin ich hellwach geworden. Ich sage, wow, ist ja spannend. Welche Filme machst du denn? Da sagt er, ja, vielleicht ist der Real Life Guys ein Begriff. Sag ich, oh ja, aha, okay, ja, die Dokumentation haben wir gemacht. Und dann sagt er, und an Ostern wird ein Zeichentrickfilm in die deutschen Kinos kommen. Johannes und das Licht der Welt. Oh, sag ich, das hört sich ja fantastisch an. Er sagt, ja, eine mega Gelegenheit für Familien mit Kindern, dort hineinzugehen in diesen Film, sich über das Leben Jesu zu informieren. Ich sage, Mensch, ist so eine Produktion teuer? Er sagt, oh, wir konnten die Kosten ganz gering halten. Ich sage, was hat denn der Film gekostet? Naja, 20 Millionen Dollar. Ich sage, wie kommt es denn zu so hohen Kosten? Er sagt, weißt du, wir haben Wert darauf gelegt, dass es richtig professionell gemacht wird. Der ganze Film ist handgezeichnet von den Disney-Zeichnern und die Synchronstimmen, alles Profis. Wir haben da Wert auf Qualität gelegt und es gibt auch schon einen Trailer zum Film. Wollt ihr den sehen? Oder gleich zur Predigt übergehen? Ja, let's go, kommt, wir schauen uns das an.
Steuern. Kannst du sie bezahlen oder nicht?
Aber natürlich.
Oh nein!
Mein Sohn Johannes kommt gerade mit eurem Geld.
3 Tage. Das Doppelte eurer Schulden.
Und wenn ihr dann nicht zahlt, landet euer Vater im Gefängnis.
Ich habe jemanden mitgebracht, der helfen kann. Das ist Jesus.
Kenne ich nicht.
Er hilft den Menschen. Und ich will das auch tun. Das ist meine Gelegenheit, da zu sein.
Nein, das haben wir doch besprochen. Erzähl keine Geschichten.
Papa?
Wir brauchen ein größeres Boot!
Er ist nichts.
Manchmal bringen böse Menschen diejenigen zum Schweigen, die die Wahrheit sprechen.
Was ist Wahrheit?
Es ist nicht das Ende, sondern der Anfang.
Uns in der Predigtserie ein Leben voller Segen. Und mal kurz schauen, ist schon jemand gesegnet worden durch die vergangenen Predigten? Das mal kurz sehen. Mir ging es auch so. War das nicht fantastisch, auch am letzten Sonntag über Verwalterschaft zu hören? Ganz, ganz stark. Und wir machen heute Fortsetzung, wenn du mitschreibst, ein Leben voller Segen und der Untertitel Freiheit im Umgang mit Finanzen. Jemand hat einmal gesagt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Kann sein, muss aber nicht sein. Beim Geld kann eine Freundschaft auch beginnen. Wenn man jemandem etwas Gutes tut, jemanden einlädt. Also dieses ganze Thema rund um Finanzen, höchst spannend. Und heute wollen wir uns das mal ein bisschen aus biblischer Sicht anschauen. Ich habe nur 8 Hauptpunkte mitgebracht. Wollen wir uns ranmachen? Dann nichts wie los. Da haben sich 2 in der Kleingruppe übers Geben unterhalten, über genau genommen über den Zehnten, über 10% zu geben. Und der eine jammerte und sagte, ich finde es echt unfair, dass ich den Zehnten von meinem Gehalt abgeben soll. Das ist so viel Geld. Er schaut ihn seinen Freund an und sagt, stimmt, das ist total schlimm für dich. Ich habe das Problem gar nicht. Fragt ihn der andere, warum nicht? Sagt er, naja, weil man dafür erstmal so ein hohes Gehalt haben muss wie du. Ja, einige haben gelacht, andere nicht. Ein Mann sagt stolz, ich habe beschlossen, mehr zu geben und ein besserer Mensch zu werden, fragt sein Freund. Spendest du jetzt regelmäßig? Der Mann, naja, ich gebe jetzt öfter gute Ratschläge. Der Freund sagt, und Geld? Naja, ich will es ja nicht gleich übertreiben. Geld ist, ob du es glaubst oder nicht, ein zutiefst geistliches Thema. Und wenn du meinst, mir persönlich geht es jetzt um dein Geld, bist du schief gewickelt, weil es geht um eine viel größere Dimension. Es geht darum, dass wir eine Freiheit bekommen in diesem Thema, das oft Menschen in so große Schwierigkeit bringen kann. John Wesley, einer der großen Prediger, er sagte einmal, verdien so viel du kannst, spar so viel du kannst und gib so viel du kannst. Jesus selbst, ganz ehrlich, hat so oft über Geld gesprochen, weil er wusste, es gibt zwei Systeme. Das eine ist, sich abhängig zu machen von den vermeintlichen Sicherheiten des Geldes. Er bezeichnet dieses System als Mammon. Oder man macht sich abhängig von Gott, dem alles Gold und Silber gehört. Du brauchst dem Allmächtigen kein Trinkgeld geben, hörst du? Geld ist kein materielles Problem, es ist ein Anbetungsproblem. Genau aus diesem Grund sagt Jesus, du kannst da nicht zwei Herren dienen. Am Ende wirst du dich entscheiden müssen. Weil Mammon ist nicht einfach Geld, sondern ist ein geistliches System, das Sicherheit ohne Gott verspricht. Jesus sprach über Geld nicht, weil er damit ein Problem hatte, sondern weil er uns davor bewahren wollte, damit ein Problem zu bekommen. Das ist ein großer Unterschied. Fast die Hälfte seiner Gleichnisse handeln vom Geld. Er spricht so oft darüber. Die ganze Bibel übrigens. Wenn du mitschreibst, das Erste, was wir festhalten wollen, ist Gottes Wesen. Und das zeichnet sich aus durch radikale Großzügigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit Menschen zugange bin, die großzügig sind, das ist etwas Angenehmes, das ist etwas Schönes. Das Gegenteil ist, wenn du es mit geizigen Menschen zu tun hast, das merkst du relativ schnell und das ist auch sehr unangenehm. Gottes Wesen ist absolute Großzügigkeit. Die Bibel beginnt nicht mit einem fordernden Gott, sondern mit einem gebenden Gott. Wir haben einen spendablen und großzügigen Papa im Himmel. Wer es glaubt, sagt mal ein lautes Amen im Gospel aus Baden-Baden. Ja. Wenn einer klatscht, klatschen alle. Es beginnt mit radikaler Großzügigkeit schon in der Schöpfung. Mensch, wie großzügig war Gott in all dem, was er erschaffen hat für uns. So kreativ. Und dann schenkt er dir und mir das Leben. Und die Gnade obendrauf für gemachte Fehler. Entscheidend ist, wenn wir geben wollen, ist es keine Forderung Gottes in allererster Linie, sondern es ist ein Spiegel seines Wesens, weil Gott gibt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist Gottes Wesen, er gibt. Und wenn man sich dann mal so ein paar Gedanken macht, und das habe ich im Vorfeld dieser Predigt getan, habe mal überlegt, so wie ist das in den Evangelien und diese Sammlung, die ich jetzt aufführe, das ist sicherlich nicht vollständig, aber da sind mir so viele Geschichten eingefallen. Zum Beispiel das erste Wunder, das geschehen ist, bei einer Hochzeit ging der Wein aus. Oh, wie peinlich. Und dann kommt Jesus, verwandelt 600 Liter Wasser in Wein, und zwar in den allerbesten, sodass noch übrig bleibt. Es war überfließend. Dann 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute. Es bleiben 12 Körbe übrig. Überfluss, so ist das Wesen von Gott, Großzügigkeit. Kurz vor der Rückkehr, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Was macht er? Er spendiert ihnen einen so großen Fischfang, dass die Boote bald untergehen. Das Motiv eines großzügigen Gottes findest du von der ersten bis zur letzten Seite in der Heiligen Schrift. Übrigens, ich will noch etwas kurz erwähnen. Wenn Sie zum allerersten Mal hier sind im Gospelhaus, es geht nicht jeden Sonntag um Finanzen. Wir können uns ganz locker machen, sondern ganz selten, vielleicht zu wenig sprechen wir darüber, wenn ich mir Jesus anschaue, wie mutig und offen er darüber gesprochen hat. Warum? Weil Jesus diese Großzügigkeit wiedergespiegelt hat. Seine Lehren, seine Gleichnisse und Geschichten, sie handeln von den Reichen und von den Armen, von den Großzügigen und Raffinierten, von den Gebenden und Nehmenden, von Wohltätigen, aber auch von Egoisten. Er zeigt so die ganze Bandbreite auf. Er lobt zum Beispiel eine arme Witwe, die im Tempel ihre zwei letzten Münzen gibt und damit alle Maßstäbe des Gebens irgendwie auf den Kopf stellt. Er erzählt von Knechten, denen unterschiedlich viel Geld anvertraut wird und die damit verantwortlich umgehen sollten, also gute Verwalter und produktiv damit etwas gestalten. Gibt es die Geschichte vom Bauern, der sich größere Scheunen baut und am Ende auf seinen irdischen Besitz setzt und Jesus sagt, hey, wie töricht das doch ist. Vom barmherzigen Samariter, der unter die Räuber gefallen ist, zunächst einmal erste Hilfe leistet und dann sagt, ich komme für alle Kosten auf, Hauptsache diesem Mann geht's wieder besser. Zachäus, ein Betrüger, der zu Jesus findet und dann erkennt, hey, ich habe so viele Menschen aufs Kreuz gelegt. Er gibt die Hälfte seines Besitzes zurück. Das ist gar nicht eingefordert worden. Er selbst merkt, hey, ich muss wieder die Sachen gut machen, da wo ich Leute betrogen habe. Und dann vielleicht eine der beeindruckendsten Geschichten weltweit bekannt. Da ist ein Mann, der hat zwei Söhne und der eine lässt sich sein Erbe ausbezahlen, verprasst es, landet schließlich als Schweinehirte und stinkt wie ein Schwein, als er zur Erkenntnis kommt, beim Papa habe ich es viel besser, er kehrt um und der liebende Papa rennt ihm entgegen. Und was macht der Vater? Er macht ein großartiges Fest. Da wird nicht gespart, weder am Essen, an der Kleidung, am Siegelring, alles großzügig, weil so ist unser Gott, er ist ein großzügiger Gott. Man nennt ihn Jahwe Jire, er ist Versorger. Man nennt ihn El Shaddai, er gibt uns mehr als genug. Apostel Paulus beschreibt Großzügigkeit als eine Frucht des Geistes neben Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott ist großzügig. Seinen eigenen Sohn hat er uns zum Geschenk gemacht, um diese Welt von der Sünde zu erlösen. Ein kleinlicher Kalkulierer hätte das nicht übers Herz gebracht. Hätte es nicht gewagt, aber unser himmlischer Papa ist weitherzig, freigebig. In all den Beispielen, die ich euch gebracht habe, ist Geben immer außerordentlich, so wie außerordentlich die Hingabe Gottes ist an uns Menschen. Geben verändert das Leben und setzt Freude frei. Gott macht es regelrecht, Freude zu geben. Er sitzt da nicht im Himmel und sagt, es geht wieder irgendwie was hinein in das eine Leben, das andere. Nein, er freut sich zu segnen und Menschen zu helfen. Wenn du hier bist und sagst, oh, ich bin in so große Not gekommen finanziell, ich möchte dir sagen, da gibt es einen Gott, dem das nicht egal ist. Und wenn wir uns im Glauben an ihn wenden, hat er Mittel und Wege, Segen freizusetzen, Türen zu öffnen und dich in ein Leben des Überflusses und des Segens hineinzuführen, damit du ein Segen für andere sein kannst. Das ist unser Gott. Falscher Umgang mit Geld kann dich in große Sorgen bringen. Übrigens, Reichtum ist ja relativ. Wenn man sich ein bisschen umschaut in dieser Welt, kann das ganz unterschiedlich definiert sein. Gott will uns helfen mit den Dingen, die wir haben, dass wir damit gut umgehen. Weißt du, Gott hat auch keine Finanzkrise. Wird er nie erleben. Und ich bin so dankbar, dass Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Nimm alle Sorgen und schleuder sie auf mich. Und da tun wir gut daran. Auch als Gospelhaus. Und Gott hat in all diesen vielen Jahren uns immer versorgt. Ich möchte von Herzen Danke sagen, dass Gott ein Versorger ist, auch in unserem Kirchenleben. Gott ist so großzügig. Und wir wissen, Mammon kann schnell seinen Glanz verlieren. Was heute noch wertvoll ist, kann morgen schon wertlos sein. Das kann ganz rasant gehen. Wir sind mit nichts auf diese Welt gekommen, das weiß jeder. Und wir werden diese Welt verlassen mit nichts. Vergangenen Wochenende, Nicole und ich waren auf dem Weg nach Mannheim, als es abrupt auf der Autobahn zum Stillstand kam. Ganz schnell, ich bin voll in die Eisen auch gestiegen. Und dann sahen wir, gar nicht weit entfernt, dass es da einen Unfall gab, in dem mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Alle machten sofort eine Schneise und einen Rettungsweg frei. Da kamen die ersten Krankenwagen angeheizt. Die Sirenen hörten nicht mehr auf. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ein Polizeiauto nach dem anderen, ein Feuerwehrauto, Ärzte. Dann kam ganz flugs der erste Rettungshubschrauber, der dort auf der Autobahn vor uns landete. Dann kam der zweite Hubschrauber und wir waren nur am Beten, Nicole und ich. Ich habe gesagt, Gott, du weißt, was da vorne gerade passiert, wenige Meter vor uns. Nach 3 Stunden kam der Bestatter vorbeigefahren und es war klar, da sind Menschen zu Tode gekommen. Auf der einen Seite haben wir gebetet für die Familien, die dahinter stehen, für die Situation. Auf der anderen Seite wurde uns bewusst, wie schnell alles sich ändern kann. Es drängt sich einem der Gedanke auf, was ist, wenn du jetzt dabei gewesen wärst, weil du musst wissen, da ging es jetzt nicht um Minuten Fahrzeit, sondern da ging es um Sekunden. Man stellt sich die Frage, war ich ein guter Verwalter dessen, was du mir anvertraut hast? Weil zweitens, dieser Punkt ist so wichtig, wir sind auf dieser Erde nur Verwalter, nicht Besitzer. Es gibt zu viele Menschen, die verwechseln das. Die sagen, oh, mein Auto, mein Haus, meine Yacht, mein Bankkonto, all das, das gehört mir. Nein, Gott gibt Segen und das ist wunderbar, aber wir sind Verwalter. Psalm 24, da heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Alles gehört Gott, hörst du? Wir dürfen für eine Zeit lang hier auf der Erde Finanzen gut verwalten. Dieser Gedanke ist revolutionär, wenn du ihn mal in dir aufnimmst. Du besitzt nichts, du verwaltest nur. Und dann wirst du auch anders mit den Dingen, die du hast, umgehen. Ein Freund von mir fährt ein großes Auto. Ein sehr großes Auto. Und dann hat er etwas getan, das tun großzügige Menschen. Er hat mich damit fahren lassen. Und soll ich dir etwas sagen? Ich bin wesentlich vorsichtiger gefahren, achtsamer wie mit meinem eigenen Auto. Das hat einen guten Grund, weil das Auto, das ich da ausgeliehen bekommen habe, fahren durfte, es gehört nicht mir. So, wir werden anders mit unseren Ressourcen umgehen, wenn wir verinnerlicht haben, wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter. Wenn du das irgendwie für dich aufnehmen willst, dann darfst du es dir gerne selbst sagen. Ich bin nicht Besitzer, ich bin Verwalter. Wir sind treu im Umgang mit fremdem Besitz und dann sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, der wird es auch im Großen sein. Geld ist so ein richtiges Testfeld in unserem Leben. Und ich nehme euch in ein biblisches Prinzip mit, das lautet das Prinzip des Ersten. Und das ist ein Glaubensakt. Dieses Prinzip findet sich überall in der Bibel wieder, dass wir das Erste von unserer Zeit geben. Das tust du heute Morgen zum Beispiel. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Und du gibst deine Zeit heute Morgen nicht für irgendwelche anderen Dinge, sondern du hast sie reserviert, um ein Treffen, ein Arrangement exklusiv mit Gott zu haben und mit seinen Kindern. So, du sagst, oh, das ist das Erste in der Woche, das gebe ich. Und dieses Prinzip lässt sich weiter fortsetzen mit deiner Kraft, mit deinen Ressourcen, eben auch mit deinen Finanzen. Das Erste gehört Gott. Warum? Nun, weil es Vertrauen ausdrückt. Wenn du am Ende gibst, gibst du es entweder aus dem Überschuss oder du kannst nichts mehr geben. Beides ist möglich. Wenn du am Anfang gibst, gibst du es aus Glauben. Im Alten Testament, das erste Lamm, Das sollte auch ohne Makel sein. Das wurde geopfert, bevor klar war, ob es da noch weitere Lämmer hinterher gibt. Das ist kein Rechnen, das ist Vertrauen. Hat nicht so viel mit menschlicher Logik zu tun. Menschlich gesehen wäre es eigentlich klug zu sagen, ich warte mal ab, was noch übrig bleibt und dann kann ich von dem heraus geben. Aber wenn du mal hineinspringst in die Bibel, da hat vieles nicht mit menschlicher Logik zu tun. Oder ist aus dem Boot gerufen zu werden, um auf dem Wasser zu gehen, irgendwie menschlich logisch? Klingt das klug? Es klingt reichlich töricht. Und trotzdem hat Jesus das getan bei Petrus. Ist es klug zu sagen, wir machen mal 5000, waren ja viel mehr Leute, aber 5000 Männer mit 5 Broten und 2 Fischen satt, ist es klug? Eigentlich menschlich nicht, hat nicht so viel mit Mathematik zu tun, aber sehr viel mit göttlichem Vertrauen. Einem Aussätzigen die Hand zu reichen, ihm zu begegnen, menschlich klug, eher nicht. Jesus tut es. Manche Leute sagen, ich gebe, wenn ich genug habe. Ich würde dir sagen, fang mal an, im Kleinen treu zu sein. Weil wann hat man genug? Mal ehrlich. Ich hatte mit einem sehr, 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 sehr reichen Menschen gesprochen. Nenn keinen Namen, sonst wüsstet ihr alle, um wen es geht. In jedem Fall hat diese Person gesagt, da gibt es einen dort und dort, und er hat mir den Namen genannt, der ist wirklich reich, Herr Oppermann. Ich dachte so, wann ist reich reich? Oder erinnert dich an deine Studentenzeit oder Ausbildungszeit? Ja, es war ein kleines Einkommen und dennoch musste man gucken, dass man über die Runden kommt. Dann hat man irgendwie weitergearbeitet, hat sich entwickelt, Einkommen wurde größer und man braucht es immer noch. Wann ist genug genug? Glaube beginnt dort, wo Kontrolle endet. Gott hat es vorgemacht. Jesus war Gottes Erstlingsgabe. Auch da ist das Prinzip des Ersten zu sehen. Römer 8, Vers 29, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Gott gab Jesus zuerst, als wir noch Sünder waren, war er der gesagt hat, dieses Prinzip des Ersten nehme ich auf. 2. Mose 23, Vers 19, das Beste oder wörtlich übersetzt, das Erste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Also wohin wird die Erstlingsgabe gebracht? Hat irgendjemand aufgepasst? Vielleicht tut's weh, wenn du das jetzt hörst und sagst, oh, steht das wirklich in der Bibel? Ja, ja, ins Haus des Herrn. Sprüche 3, Vers 9, da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Ganz gleich, woher deine Beträge kommen, Gott sagt, ehre mich mit dem ersten Teil. Als das verheißene Land eingenommen wurde, Gott sagt, die erste Stadt, die ihr einnehmt, Jericho, lass die Beute. Diese Stadt gehört mir. Prinzip des Ersten. Gott wird sehr deutlich, dass wir ihn berauben, uns damit in eine Unfreiheit bringen, wenn wir das Prinzip des Erstlings und auch des Zehnten missachten. Ich werde gleich etwas detaillierter darauf kommen, aber lasst uns mal reinschauen in Maleachi, 3. Kapitel, Vers 8. Sehr, sehr ernste Verse, die der Prophet hier bringt. Er sagt, ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Jetzt tut es richtig weh, das ist wie wenn der Zahnarzt den Bohrer ansetzt, ohne Betäubung. Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den 10. Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Viertens, der 10., und ich spreche darüber, dass es mehr als ein Gesetz ist. Kein religiöses System, sondern ein geistliches Prinzip der Ordnung. 10% hineinzugeben ins Reich Gottes, war schon vor dem Gesetz bei Abraham sichtbar, im Gesetz des Volkes sichtbar und nach dem Gesetz. Jesus, er geht selbst darauf ein, das mit dem Zehnten verzehnten, tut es. Aber vergesst bloß nicht die Barmherzigkeit. Und selbst wenn du sagst, oh, das ganze Zehntenthema ist so eine Gesetzessache, möchte ich dir dennoch sagen, wenn etwas unter dem Gesetz richtig war, ist es dann unter der Gnade falsch? Wenn nicht zu töten unter dem Gesetz richtig war, sollte es unter der Gnade dann falsch sein? Nur weil etwas im Gesetz des Moses erwähnt wird, heißt es nicht, dass wir es heute ignorieren dürfen. Wir können uns nicht leisten, wichtige Prinzipien in Gottes Wort zu ignorieren. Und der Zehnte ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wir haben uns entschieden als Gospelhaus, wir ziehen keine Kirchensteuer ein. Wir vertrauen darauf, dass die Prinzipien der Heiligen Schrift in jedem einzelnen Herzen Raum findet. Und das ist eine freiwillige Geschichte. Es darf nie erzwungen werden, sondern ich möchte dich mit hinführen in ein Leben des Segens, der Freiwilligkeit und der Fröhlichkeit, weil Gott gibt fröhlich. Malachi, er führt dann aus im nächsten Vers: Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit Segen beschenke. Das ist eine einzigartige Stelle in der ganzen Heiligen Schrift, dass Gott sagt, dass er uns zuspricht: Hey, du kannst das prüfen, du kannst das testen, du kannst das herausfinden. Und Gott weiß, wie umkämpft dieses Thema in unserem Herzen ist. Das Prinzip des Zehnten ist Leben und nicht Gesetz. Es geht übrigens schon zurück auf die ersten Menschen. Da sind Adam und Eva und Gott sagt: Hey, alles, von allem dürft ihr nehmen. Also eine unglaubliche Großzügigkeit, mit der Gott hier den ersten Menschen begegnet. Und dann sagt er: Aber da gibt es einen Baum, davon lasst die Finger. Ja, der Rest ist Geschichte, ihr wisst. Treue Verwalter zu sein bedeutet, von dem einen Baum die Finger zu lassen. Von dem, was ihnen nicht gehörte. Der Zehnte ist kein Geldtransfer, sondern es ist ein Herzenstransfer. Interessant, wenn man über Geld und Finanzen spricht, wie ruhig es wird im Auditorium. Und es zeigt etwas davon auf, zeigt etwas uns von dem Kampf, der in jedem Herzen, nicht nur in deinem, auch in meinem, in Bezug auf dieses Thema läuft. Weil das eigentliche Problem ist das Herz. Der Reformator Martin Luther hat gesagt: Die letzte Bekehrung ist die des Geldbeutels. Jesus sagt: Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Nicht wo dein Herz ist, da ist dein Schatz, sondern die Reihenfolge ist entscheidend. Dein Herz folgt dem Geben in allen Bereichen. Weil das Herz hängt sich dann daran. Was wir erkennen müssen ist, es geht vom Gesetz zur Gnade in eine neue Dimension des Gebens. Und wo es im Alten Testament mit dem Prinzip des Zehnten sehr deutlich war, gibt es im Neuen Testament nicht diese direkte Aufforderung. Es steht nicht im Missionsbefehl: Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, den Zehnten zu zahlen. Also in meiner Bibel steht es so nicht. Es geht im Neuen Testament nicht mehr um die Erfüllung des Zehnten, es geht um eine viel größere Dimension des Erkennens. Ich nehme euch mit hinein in die Urgemeinde. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Zwei Dinge beeindrucken mich bei den ersten Christen enorm. Das eine ist ihr absolutes Vertrauen in Gott als den Versorger. Und das zweite, ihr absolutes Vertrauen in ihre Leiter. Sie gaben es nicht irgendwo hin, wo sie gedacht haben, da könnte es vielleicht gut verwendet werden, sondern sie haben offensichtlich den Aposteln zugetraut, dass sie damit göttlich und gut umgehen können. Dass Apostel sich nicht die Taschen füllen, sich selbst bereichern, sondern schauen, wo ist die Not. Und wisst ihr, das ist etwas in unserer Zeit, das stelle ich fest und ich sage es einfach ganz mutig heute mal raus. Ich stelle fest, dass da ein gewisses individuelles Denken und Handeln stattfindet, dass man sagt, ja, das Prinzip mit Geben, vielleicht sogar mit den 10% als Start, man muss ja nicht gleich sein Haus und Äcker und alles verkaufen, aber das habe ich schon verstanden, aber ich teile zu, wo ich empfinde, wo es gut ist. Da ist eine Fernsehpredigerin, ah ja, die muss ja auch von was leben, gebe ich da eine Spende hin, und da habe ich vom Missionswerk gehört, ich gebe dort noch, oh, und dann will jemand in Mission, braucht einen Spenderkreis, dann gebe ich dort auch noch was dazu. Damit verliert die Gemeinde ihre Stoßkraft, hineinzuwirken in diese Welt. Warum gehört der Herzenszehnte in die Gemeinde? Weil es der Ort ist, an dem jeder Einzelne von uns geistig versorgt wird. Ein Ort, an dem wir auch durch Finanzen unsere Dankbarkeit ausdrücken können, weil es das Vorratshaus ist und weil dieses Gospelhaus schon so viel bewirken konnte. Durch Großzügigkeit, und ich spreche von Geld, konnten wir in Aachen einen Campus gründen. Wenn einer klatscht, klatschen alle. Aber das Geheimnis am Geben ist, dass durch deine Großzügigkeit du am allermeisten beschenkt wirst. Du wirst gesegnet. Durch Großzügigkeit von Menschen konnten wir unsere Missionare in Madagaskar finanziell versorgen. Weißt du, eine Gemeinde, die nicht nur geistlich Verantwortung nimmt, sondern auch finanziell, ist das, was ich lese im Neuen Testament, wenn Paulus an die Philipper schreibt, hey, ich bin euch so dankbar, ihr habt für alles gesorgt, was ich gebraucht habe. Ich habe mir darum keine Gedanken machen müssen. Das ist biblisch, wenn eine Gemeinde Missionare aussendet und nicht nur sagt, wir beten für dich, vergelt's Gott, sondern nein, sagt, hey, und wir gucken auch, dass du was zum Essen auf dem Tisch hast, dass du dir nicht Sorgen machen musst um Miete und andere Dinge. Gott lässt sich im Geben nicht übertreffen. Segen von Gott kann ja so unterschiedlich sein. 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Warum freut sich Gott so sehr über einen fröhlichen Geber? Ganz einfach, weil er selber ein fröhlicher Geber ist. Was passiert eigentlich geistig beim Geben? Wenn du gibst, du entmachtest dieses zerstörerische System vom Mammon. Du nimmst und aktivierst dein Vertrauen in Richtung Gott und nicht Richtung Finanzen. Du wirst Gott ähnlicher und bringst dein Herz in Ordnung. Geben ist immer ein geistlicher Kampf und nicht nur das Geben, sondern auch darüber zu reden. Ich wollte Anfang der Woche echt ausweichen. Ich habe gesagt, Herr, hast du vielleicht noch ein anderes Thema? Es kam mir in Erinnerung, wie ich mal vor ein paar Jahren echt Prügel gekriegt habe, weil Leute das komplett missverstanden haben. Und dann in unserer Zeit geht sowas ja dann auch mal viral und kann schnell um sich greifen. Und ich dachte so, Herr, vielleicht kann ja jemand anderes darüber sprechen. Aber er hat unüberhörbar gesagt, ich lasse dich da nicht vom Haken. Das ist pastorale Aufgabe und es hat ja nicht etwas mit Fürsorge allein für die Gemeinde zu tun, sondern es hat hauptsächlich etwas damit zu tun, damit du in ein Leben des Segens hineinkommst. Du wirst Gott ähnlicher in der Großzügigkeit, du bringst dein Herz in Ordnung. Es gibt drei Stufen des Gebens. Wir haben über das Prinzip der Erstlingsgabe und des Zehnten gesprochen. Das ordnet das Leben. Ich habe im Studium von meinem Papa ein Buch bekommen. Er hat ja ehrenamtlich als Pastor sein Leben lang gearbeitet, nebenbei als Manager sein Einkommen verdient. Und so kam das ein oder andere Managementsbuch auch zu uns nach Hause und so drückte er mir das in die Hand. Und ich las von so einem säkularen Manager, wie er sagt, bei der Finanzplanung, nimm 80%, um deinen Alltag, um deine Kosten zu bewältigen, alles was dazugehört, Miete, Essen und so weiter. Nimm 10%, leg es auf die Seite und spare und nimm 10% und gib es weiter. Ein säkularer Mann, gar kein Pfarrer, gar kein Pastor, sagte, ordne es. Erstens der Zehnte, die Erstlingsgabe, und zwar ins Haus des Herrn. Zweitens, Opfer und Spenden, weil das ist Ausdruck von Liebe. Nicola, mir wäre es nie in den Sinn gekommen, bei den vielen Besuchen und auch bei den Gesprächen, die sich nur um Gemeinde drehen, irgendetwas an Rechnung einzugeben. Oder dienstags, wenn wir als Mitarbeiter miteinander frühstücken, wäre uns nie in den Sinn gekommen, einmal hier eine Rechnung reinzugeben. Das ist in diesem ganzen Bereich von Ausdruck von Liebe. Und dann gibt es Opfer, ja, die kosten einen richtig was an Glauben, an Überwinden. Ich schließe mit der sehr persönlichen Geschichte und nicht um euch zu beeindrucken, nicht um mir auf die Schulter zu klopfen, sondern um zu zeigen, wie Gott ist. Wir hatten unser Spartes genommen und haben gesagt, wir wollen es hier, als es losging mit dem Bau, reingeben. Und das war die dritte Kategorie, Opfer, die etwas kosten, weil dieses Geld war eigentlich vorgesehen für eine neue Küche. Wir haben das beide beschlossen, nur damit ihr es wisst, Nicole und ich. Sowas ist immer ein gemeinsamer, als Ehepaar, ein gemeinsamer Entschluss. Und dann hatten wir ein Gespräch mit unserer Vermieterin und sie sagte, kann ich Ihnen irgendetwas Gutes tun? Ich sage, wir hätten gerne eine neue Küche. Sagt, ja, gehen Sie hin, suchen Sie sich eine aus, ich bezahle die. Ich darf dich bitten, mal aufzustehen. Wenn du möchtest, schließ deine Augen, weil ich will dir ein paar persönliche Fragen stellen, die du mit ins Gebet, mit ins Gespräch jetzt mit Gott nehmen kannst. Du darfst dich fragen, lebst du im System Gottes oder noch im Vertrauen auf das Bankkonto, im System des Mammons? Ich möchte dir die Frage stellen, bist du ein Verwalter oder denkst du noch, du bist Besitzer? Bist du frei oder hält das Geld dich fest? Am Ende geht es nicht ums Geld, es geht immer ums Herz. Echte Freiheit, ihr Lieben, bedeutet, du kannst loslassen, weil du weißt, Gott ist dein Versorger. Geschlossene Hände sichern, aber sie blockieren zugleich. Offene Hände vertrauen und empfangen. Vielleicht möchtest du erste kleine Schritte tun und dann einfach erleben, wie du in ein Leben des Segens hineinkommst. Jesus, ich möchte ganz besonders beten heute Morgen für Menschen, die in große finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Vielleicht durch Fehlentscheidungen oder ganz unverschuldet. Jesus, wir nehmen all die Sorgen und schleudern sie auf dich. Danke, dass du Versorger bist. Du bist der, der im Überfluss gibt. Du bist ein großzügiger Gott. Während wir die Dinge im Herzen bewegen und unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, möchte ich eine ganz wichtige Frage stellen. Die richtet sich an die Menschen, die heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sind und sagen, Mensch, das mit den Finanzen und so weiter hört sich ja interessant an, aber ich weiß gar nicht, ob es da einen Gott gibt überhaupt. Ob dieses Leben im Überfluss bei Gott, ob das wirklich real ist. Wenn Sie hier sind und sagen, ich möchte einen ersten Schritt tun und möchte Gott einladen, in mein Leben zu kommen, dann möchte ich gerne jetzt die Gelegenheit geben und dich und sie bitten, das doch zum Ausdruck zu bringen, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst. Gott ein Signal gibst, du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich bringe dir auch die Fehler meiner Vergangenheit. Ich bitte um Vergebung meiner Schuld. Wo immer ein Mensch ist, ob auf der Empore oder hier unten im Livestream, lade ich ein, gerade jetzt, sich Gott entgegenzustrecken. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte noch einmal fragen, ob jemand hier ist, der sagt, Markus, bete auch für mich, das betrifft auch mich. Ich möchte heute meine Sache klar machen, ich möchte Gott einladen, in mein Leben zu kommen. Dann strecken auch sie, steck du deine Hand gerade dem Himmel entgegen. Dankeschön. Ganz dort hinten, ja, vielen Dank, ich habe die Hand auch gesehen. Lass uns zusammen beten, Herr Jesus Christus. Sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Danke für deinen Segen in meinem Leben. Und lass mich ein Segen sein.